Ja, irgendwie vorhin, als wir Abendmahl eingenommen haben, habe ich irgendwie auch ein bisschen an die Leute gedacht, die heute nicht da sind, die heute auch zuschauen, die online dabei sind und auch die, die krank sind. Es sind ja einige krank in der heutigen Zeit. Diese Grippe, ne, die wird gar nicht so oft in den Medien erwähnt, aber die haut einen weg, mehr als Corona vor 2000 Jahren, also wirklich übel. Und deshalb möchte ich gerne jetzt zu Beginn hier einmal für uns hier beten, aber auch für die, die online vielleicht zu Hause, die krank sind und dass da auch Gott wirkt und tröstet und ermutigt und stärkt. Vater im Himmel, wir danken dir für den heutigen wunderschönen Tag. Danke, Herr, dass wir hier heute Abendmahl feiern durften, dass wir uns erinnern konnten an eine große Gnade und Barmherzigkeit, dass du uns durch Gnade erlöst hast, Herr. Und das Einzige, was wir tun, brauchen und dürfen und müssen, Herr, ist einfach dir mit offenen Armen begegnen, unsere Schuld und Sünde vor dir bekennen und deine Gnade und Liebe anzunehmen. Herr, du bist so, so gnädig und barmherzig. Wir haben so einen guten Gott. Danke dafür, Herr. Herr, ich möchte dich jetzt auch bitten für all die, die zu Hause sind, Herr. All die, die krank sind oder mit Krankheit zu kämpfen haben, Herr, dass du durch deinen Geist wirkst, Herr, und dass du Linderung schenkst, Verbesserung schenkst, dass es uns besser geht, Herr. Ich bitte dich auch für all die, die in der Seele und auch in Gedanken, Herr, im Angriff stehen, Herr, die belastet sind, Vater im Himmel, dass du den bösen Geist bindest, Herr, dass du ihn festhältst, Herr, und dass deine guten Gedanken durch das Wort und durch deinen Geist in die Menschen hineinkommen und du Freiheit schenkst, innere Freiheit schenkst, trotz Schwierigkeit, Herr. Bei dir ist nichts unmöglich und wir möchten an so einen Gott glauben, der alles kann, Herr. Im Namen Jesu Christi. Amen. Ja, heute möchte ich mit euch gemeinsam weiter aus Matthäus Kapitel 9 lesen, das erkläre ich später hier. Also ich möchte keine Werbung machen für diese Produkte, aber ich möchte vielleicht was damit demonstrieren heute. Ist mir so beim Duschen gekommen. Schon öfters eigentlich. Also, hier heißt es wir lesen in Matthäus Kapitel 9, ihr habt jetzt ein paar Sekunden Zeit, eure Handys rauszuholen, eure Bibeln rauszuholen. Heute gibt es keine PowerPoint. Heute müsst ihr aktiv mit dabei sein. Wenn ihr dann eure Handys rausgeholt habt, nicht auf WhatsApp klicken, nicht auf Instagram klicken, auf die Bibel-App klicken. Also, dass ihr dann genau dort landet, wo ihr hinkommen sollst. Also, wir haben das letzte Mal von John, der jetzt heute nicht da ist, gehört über die Krankenheilung und seine Gedanken darüber. Und heute lesen wir weiter, und zwar in Matthäus Kapitel 9, ab Vers 35 bis Vers 38. Und dann werden wir noch ein paar andere Bibelstellen dazu lesen. Hier heißt es, ab Vers 35, Kapitel 9. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches oder der Königsherrschaft und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet oder auch anders, hier heißt es auch, niedergeworfen, am Boden liegend waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Vor kurzem im Dezember hatten wir dieses Visionswochenende von der AMBD, wo viele von uns da waren, aus den ganzen Gemeinden, auch junge Leute und so. Und der Gedanke der Vision lässt mich nicht los. Ich habe auch, auf der einen Seite mag ich den Gedanken nicht, weil ich finde den so manchmal zu sehr künstlich erzeugt. Aber auf der anderen Seite ist es notwendig, ein Ziel, eine Ausrichtung zu haben, wohin geht es eigentlich in unserem Leben. Und ich habe öfters auch manchmal mit Leuten gesprochen und einige sagten, wir als Casino-Gemeinde, wir haben keine Vision. Wir haben keine Vision. Jeder spielt in seiner Ecke, jeder macht das, was er so für richtig hält, aber wir brauchen eine Vision. Und da wollte ich euch mal fragen, was denkt ihr, haben wir eine Vision oder haben wir keine Vision? Wer wird sagen, wir haben eine Vision? Hand hoch. Okay, wer sagt, uns fehlt eine Vision? Hand hoch. Mutig, ist okay. Alles klar. Und ich habe darüber nachgedacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ja, wir haben eine Vision. Wir haben eine unausgesprochene Vision mitten unter uns. Und übrigens, jeder Mensch hat eine Lebensvision. Ob er sie bewusst in seinem Herzen trägt, oder unbewusst, jeder Mensch hat eine Vision. Und eine Vision für sein Leben zu haben, ist so wichtig. Ich kann zum Beispiel unbewusst eine Vision entwickeln, die nicht so gut ist. Zum Beispiel könnte ich eine Vision entwickeln, ich arbeite meine 8 Stunden ab und das, worauf ich mich am allermeisten freue, ist, wenn ich nach Hause komme, ich setze mich vor den Fernseher und ich mache mein Bier auf. Das kann eine Lebensvision sein, ich lebe dafür. Ohne es zu merken, das kann sich in mein Leben hineinschleichen, weil das ist der Ort, wo ich mich jetzt entspannen kann nach einem langen Arbeitstag. Ich habe mal ein Experiment mit meinen Kindern gemacht. Ich habe sie in der Reihe aufstellen lassen und ich habe sie pendeln lassen. Also nicht jetzt okkult pendeln lassen, sondern ich habe einfach an der Schnur eine Münze oder eine Scheibe befestigt und dann sollten die Kinder sich hinstellen und dann sollten sie in ihrem Denken, das allein nur die Denkkraft des Menschen, sollten sich vorstellen, dass dieses Ding am Kreisen ist, am Drehen ist. Und sie standen da, haben nichts gemacht, haben sich nur gedanklich vorgestellt, dass das Ding am Drehen ist und dann hat angefangen, sich diese Scheibe zu drehen. Einfach so. Und dann sollten sie sich vorstellen, stelle ich mal, euch bildlich mal vor, dass das Ding still hängt. Und dann mit der Zeit hängt das Ding still. Das funktioniert auch ganz gut bei mir, wenn ich zum Beispiel eine Schüssel habe, die ganz voll ist, Suppe oder sowas. Und dann habe ich in meinem Kopf diese Panik, oh, ich könnte verschütten. Und die Chance ist sehr hoch, dass ich das verschütten werde. Und dann mache ich ein Gedankenspielchen mit mir in meinem Kopf. Ich nehme diese Schüssel und denke so, nein, es wird still drinne sein und ich werde es schaffen. Und ich habe total Erfolg damit, dass es dann funktioniert. Ja, jemand anders, der das natürlich jeden Tag macht, macht sich keine Gedanken mehr. Da ist schon dieser Glaube drin, ich kann das, das wird funktionieren. Deshalb, was wir glauben, das ist das, wo Jesus immer wieder in unser Leben hineinkommen möchte. Er möchte unser Denken und unser Glauben verändern. Werdet erneuert in eurer Gesinnung. Deshalb haben wir auch das Wort Gottes, etwas, was von außen in uns hineingeht, um uns zu verändern und uns sogar herauszufordern in unserem Denken. Unser Denken soll göttliches Denken werden. Unser Fühlen soll göttliches Fühlen werden. Und die Bibel gibt immer wieder diese Anstöße und Impulse von der Seite, um uns letztendlich zu verändern. Weil wir so viel von den Weisheiten dieser Erde und dieser Welt getrunken haben, es dominiert uns. Jeder von uns, also die meisten Menschen denken über sich selbst, die sind ein Versager. Die denken, viele von uns denken auch hier, ich bin ein Sünder und ich bin vorprogrammiert, dass ich sündigen werde. Ich werde es nicht schaffen, einen einzigen Tag erfolgreich mit Gott zu leben. Ich werde unbedingt sündigen und am Ende des Tages werde ich unbedingt Buße tun. Herr, vergib mir, was ich getan habe. Das kann eine Lebensvision sein in deinem Herzen, die giftig ist und die dich verpestet eigentlich von innen heraus. Und du siehst in deinem Leben keinen Sieg, du siehst kein Wirken Gottes, du siehst keine Freiheit. Immer wieder kommst du zu Gott und du kannst, wir haben heute die Gnade besungen, wir haben heute von der Gnade gekostet und so weiter. Wir wurden befreit durch Gnade von Schuld und Sünde und wir können es nicht sehen. Wir singen es, wir denken es, aber wir können es nicht persönlich annehmen. Es geht nicht tief in unsere Herzen, in unsere Seele hinein. Lebensvision ist so wichtig. Und wir als Gemeinde, wir haben auch eine Vision. Aber die Frage ist, wir müssen durch das Wort Gottes uns hinterfragen, ob wir eine Vision haben, die mit Jesus übereinstimmt oder nicht. Und wenn sie nicht übereinstimmt, das ist ja, was wir gemacht haben. Wir haben gesagt, Gott, hier ist mein Leben und du bist mein König, du bist mein Herr und ich füge mich dir und ich passe mein Leben an deinen Willen an. Nicht Gott an mein Leben anpassend, sondern ich verändere mein Leben oder mit seiner Kraft, mit seiner Hilfe, mit seiner Liebe, dass ich ihm wohlgefällig bin. Das ist unser Herzenswunsch, wenn wir Buße getan haben, wenn wir eine wahre Umkehr erlebt haben, wenn wir ein Umdenken in unserem Kopf gehabt haben, wo ich gesagt habe, Herr, ich will nicht mehr mein Leben in meinen eigenen Händen festhalten, ich will es dir geben. Und ich bin sehr überrascht über uns Christen, auch über mich selbst, nachdem ich die Bibel eigentlich über dieses Thema nachgedacht habe, wie kommen wir eigentlich zu der Vision, die wir haben? Und ich denke, viele Gemeinden haben diese Vision. Und unsere Vision ist die, ich kann es mal vorformulieren, ihr könnt mal gucken, ob ihr da mitgehen könnt oder nicht, vielleicht ist es bei euch ein bisschen anders, aber unsere Vision ist es, Herr, wir sind hier in diesem Gebäude. Der Sonntag ist uns der wichtigste Tag. Und wir warten und hoffen, dass dieser Raum endlich gefüllt wird. Denn je voller dieser Raum ist, je mehr Gemeinschaft wir in diesem Raum haben, umso mehr geht es ab. Umso mehr können wir Dinge machen. Und dann sitzen wir und warten, bis irgendwie dieser Raum gefüllt wird. Wir sind einladend, wir sind freundlich. Aber unsere Vision ist an dieses Gebäude gebunden. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern das ist bei vielen Christen so, dass sie eine Vision haben innen drinne, die immer an das Gebäude gebunden ist. Und jetzt kommt das Interessante, dass wir in Jesus solch eine Vision nicht finden. Solch eine Vision gibt es nicht in der Bibel. Ein Gebäude kann nützlich sein, aber ein Gebäude ist niemals Hauptfokus und Ziel einer Gemeinde oder Ziel Gottes. Sowas gibt es in der Schrift nicht im Neuen Testament. Im Alten Testament, ja, als sie einen Tempel gebaut haben und damals, wo es diese Zeltstiftshütte gegeben hat, die mobil war, das gefällt mir sehr gut, dieses mobile, dynamische. Aber es gibt nicht dieses für dieses Haus leben und uns für dieses Haus bewegen. Sondern wenn wir hier schon die ersten Verse lesen und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer. Jesus zog umher, Jesus verließ den Himmel. Das ist das Herz Jesu Christi. Er verließ den Himmel, er verließ die Gemütlichkeit oder den Wohlstand oder den Luxus oder die schöne Liebesatmosphäre, die er dort mit Gott hatte. Die Ewigkeit, die Unsterblichkeit, die Sorglosigkeit, das verließ er aus Liebe zu den Menschen. Er bewegte sich zu uns Menschen hin. Und er kam nicht runter und baute ein Haus, sondern er ging zu den Menschen. Gott ist ein gehender Gott. Er geht zu uns und er findet Wege, wie er zu uns kommen kann. Er begegnet uns Menschen auf unterschiedliche Art und Weisen, aber Gott ist auf dem Weg zu uns. Das ist das Herz Jesu Christi, wenn wir die Bibel eigentlich ganz genau lesen. Und Jesus zog umher durch alle Städte. Durch alle Städte. Und Dörfer, boah, wie hat er das geschafft? Ohne Auto, ohne irgendwie Ferraris, Flugzeuge, durchwanderte er alle Dörfer und Städte in Israel. Das ist das Herz Gottes. Und dann ging er zu welchen Menschen? Er ging zu den unangenehmen Menschen. Er ging zu den Menschen, die viel Kraft und Zeit kosten. Er ging zu den Menschen, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Er ging zu den armen Menschen. Er ging auch in die Synagogen, er ging zu den religiösen Menschen, weil Gott alle Menschen liebt. Und er predigte ihnen das Evangelium des Reichs. Und hier können wir ein Muster finden, wie Jesus immer wieder gehandelt hat. Er predigte ihnen das Evangelium des Reichs. Er predigte nicht nur das Evangelium der Gnade, sondern des Reichs auch. Der Königsherrschaft sagte, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Kehrt um, damit ihr Teil von diesem Reich sein könnt. Kehrt um von euren Sünden, denkt um, damit ihr Teil von Gottes Reich sein könnt. Und dann demonstrierte er in Kraft und Macht, was dieses Königreich bedeutet. Und dann heißt es hier, und er heilte jede Krankheit. Ist ja auch unser Wunsch, dass jede Krankheit geheilt wird. Und er heilte jedes Gebrechen. Das ist auch unser Wunsch, dass jedes Gebrechen geheilt wird. Aber das reichte nicht aus. Das war nicht nur, er ist nicht nur gekommen, um die Menschen äußerlich gesund zu machen, sondern er ist gekommen, ja, um den Menschen zu retten in seiner Seele. Mag sein, dass der Mensch, den er hier geheilt hat, der krank geworden ist, eines Tages wieder krank wird und trotzdem sterben wird. Er gab ihnen ein Wunder für diesen einen Moment, um ihren Glauben zu entfachen. Er heilte die Gebrechen, um den Glauben zu entfachen. Das war das Herz Jesu Christi. Liebe Gemeinde, wir müssen an unserer Vision arbeiten, an unserer persönlichen Vision. Wir müssen eine gehende Gemeinde werden. Das heißt nicht unbedingt, dass wir alle auf die Straße gehen und anfangen zu evangelisieren. Das ist nicht jedem Menschen gegeben. Es gibt Menschen, denen ist das gegeben. Aber dass wir eine gehende Gemeinde werden, dass wir ein Herz haben für die Menschen, die in Not sind, für die Menschen in dieser Welt, für die Menschen, die in Schwierigkeiten sind, die ein Gebet brauchen, die Unterstützung brauchen, dass wir einander sehen. Und ich meine nicht nur, dass wir zu den, das ist meine Beobachtung bei uns in der Gemeinde, dass wir nicht nur in die Welt gehen, weil das ist oft, was wir sagen. Wir müssen lernen, auch zueinander zu gehen. Wir warten immer hier am Sonntag, dass alle zusammenkommen und dann beschweren wir uns. Wo sind sie denn alle? Warum kommen sie denn nicht? Nein, es ist nicht die Zeit zu warten, dass die Menschen kommen, sondern wir müssen gehen. Wir müssen das Telefon in die Hand nehmen, uns gegenseitig anrufen, uns gegenseitig besuchen, auf die Gedanken Gottes hören, denn wir offen sind für die Gedanken, werden wir das unbedingt in unserem Herzen finden. Wie geht's wohl dem? Wie geht's wohl dem? Aber wir sind oft so gelähmt und handeln nicht nach dem, was er uns eingibt. Wir müssen lernen zu gehen, zueinander zu gehen, zu den Kranken zu gehen, zu den Schwachen zu gehen, die kleinmütig im Geist sind, die sich unwohl fühlen. Mal anrufen, mal besuchen, mal Gemeinschaft haben, mal gemeinsam beten. Der Sonntag ist zu wenig dazu. Der Gottesdienst ist nicht dazu gedacht, als einzigste Quelle der Kraft da zu sein. Als ich krank war, haben mich zwei Menschen angerufen in dieser Zeit. Das ist kein Vorwurf. Das war was Schönes. Und ich war sehr überrascht über diese Menschen, die mich angerufen haben. Ich habe dann das Telefon aufgelegt und dann habe ich gemerkt, boah, das tut gut. Das tat einfach gut. Einfach nur, das war kein besonderes Gespräch, wie geht's, alles in Ordnung und so weiter. Ich habe gehört, du bist krank und so weiter und so fort. Das tat so gut. Und das ist das, was wir lernen müssen, zueinander zu gehen und auch zu den Menschen zu gehen, Teil des Volkes zu werden. Und wisst ihr was, und dann wird es auch nicht lange dauern, bis es plötzlich heißt, hey, kann ich für dich beten? Oder es wird auch nicht mehr lange dauern, du weißt du was, ich glaube an Gott. Vielleicht ist es auch was für dich. Aber wir sind so stark immer unter uns, weil unsere Vision, das machen wir unbewusst, ohne es zu verstehen, unsere Vision ist ausgelegt auf den Sonntagsgottesdienst. Was auch gut ist, ist auch ein wichtiges Werkzeug. Ich will das nicht verdammen. Aber es ist mehr, mehr. Und dieses Gebäude muss ein gehendes Gebäude sein. Ja, wir haben ein Beispiel, möchte ich den Deutschkurs, den wir machen, Deutsch mal anders machen. Diesen Freitag haben wir einen Weinabend gemacht. Wir gehen auf das Niveau der Menschen. Wir haben einen Weinabend gemacht. Die Menschen sind nicht mit Gott unterwegs. Und dann haben wir ein bisschen Wein getrunken und haben ein paar Spiele gespielt. Und sie haben gelacht, wir haben nichts evangelisiert, nichts dergleichen gemacht. Aber obwohl wir das Gebäude nutzen, es ist trotzdem ein gehender Prozess. Besonders Alona, die dieses Herz hat, die hat auch genug. Aber sie hat dieses Herz, irgendwie möchte ich diese Menschen unterstützen und erreichen. Und dann kam eine Frau nach dem Deutschkurs auf mich zu. Wir haben uns verabschiedet. Die Beziehungen werden herzlicher. Ne? Und dann sagte sie zu mir, wir haben es dann umarmt. Sie hat sich verabschiedet. Ich verstehe das nicht, sagt sie zu mir. Ich verstehe das nicht. Also vielleicht ein Gläschen Wein zu viel gehabt, keine Ahnung. Auf jeden Fall war sehr intensiv. Und sagte sie, ich verstehe das nicht. Ich sagte, warum verbringst du Zeit mit uns? Ich verstehe das nicht. Also für mich ist das nichts Besonderes. Ich gehe einfach dahin und das ist irgendwie so selbstverständlich. Das ist für uns Christen selbstverständlich. Viele Dinge, die wir tun, viele Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat. Aber weil wir immer unter uns sind, merken wir nicht diesen Kontrast, was Gott in mich hineingelegt hat. Sagt sie, ich verstehe das nicht. Sagt sie, meine Welt im Kopf tickt anders. Warum nimmst du dir Zeit für uns? Verbringst hier mit uns und bist geduldig mit uns und alles mögliche und so weiter. Ich habe mich gar nicht so als groß empfunden, ehrlich gesagt. Aber es hat jemanden beeindruckt. Jemand hat das gesehen. Wir müssen nicht gleich evangelisieren und auf die Straße gehen, sondern wenn wir gehen, bei den Menschen da sind, werden wir unbedingt Gelegenheiten haben. Wie oft bin ich mit Leuten online unterwegs, im Discord. Junge Leute, ihr seid auch da oft online unterwegs. Tretet einer Gilde bei. Was weiß ich? Spielt dort in einer Gilde mit. Und dann wird das nicht mehr lange dauern, bis die ersten Gespräche fallen, bis die ersten Gespräche anfangen. Oder wie wäre es, wenn wir Senioren, wir haben eine gute Gelegenheit als Senioren auch. Wir haben den Seniorenkreis. Wir haben jetzt ein paar neue Leute, die dazugekommen sind. Mal aufstehen, ja, mit dem Gehstock vielleicht irgendwie und dann fragen, hallo, wie geht's dir? Ja, wir können, wir haben Gelegenheiten dazu. Ja, zu den Menschen gehen. Und da müssen wir wirklich an dieser Vision in unserem Kopf arbeiten, dass wir die Herzenshaltung Jesu Christi haben, die er gehabt hat, die der Vater im Himmel hat, eine gehende Herzenshaltung. Hier heißt es Krankheit und jedes Gebrechen. Und Vers 36 heißt es, und als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt. Und das ist etwas, was wir wiederfinden müssen, eine innere Bewegung. Nicht funktional denkendes Denken. Nicht zum Beispiel, oh ja, wir haben jetzt seit 5 Jahren 120 Gemeindemitglieder. Es ist Zeit, dass ein paar Leute dazukommen und dass wir ein bisschen mehr Spenden reinbekommen, mehr Finanzen reinbekommen oder Sonstiges. Nein, innerlich bewegt. Jesus sah die Menschen an und sein Herz war innerlich bewegt. Und daraufhin im nächsten Kapitel, Kapitel 10, nimmt er seine 12 Jünger, gibt ihnen Vollmacht, dass sie das Gleiche tun können, wie er getan hat und schickt sie raus. Das ist ein breites Herz. Er will Jünger gewinnen, damit er der Not der Menschen begegnen kann. Er alleine ist zu wenig dazu. Und er nimmt diese Leute und er bildet sie aus, er macht sie zu Jüngern, damit sie das Gleiche tun können wie er, weil er innerlich bewegt ist für den Menschen. Wann waren wir das letzte Mal innerlich bewegt? Leute, wann waren wir innerlich bewegt für den Menschen, der im Bus sitzt, der gerade da so in die Gegend starrt? Oder wenn wir beim Autofahren jemanden gesehen haben? Oder unseren Arbeitskollegen innerlich bewegt? Sind wir nicht oft zu sehr mit uns selbst beschäftigt, dass wir diese Augen verloren haben? Ich weiß noch, als ich Christ geworden bin, da habe ich ein Erlebnis gehabt. Ich war komplett verloren und plötzlich wurde ich gerettet. Und das war so eine mächtige Wirkung, ohne dass mir irgendjemand gesagt hat, er gehe evangelisieren, erzähle Menschen von Gott und so weiter und so fort. Ich habe ganz einfach gedacht, boah, das hat mir geholfen, boah, das muss anderen Leuten auch helfen. Und dann habe ich irgendwo im Laufe der Zeit dieses Herz verloren und ich habe auch diese Vision entwickelt. Wir warten hier in dieser Scheune und wir gehen raus und dann, oder stehen vor der Tür und warten, bis die Ernte von alleine reinläuft ins Gebäude. Kein Bauer würde so handeln. Jeder Bauer würde rausgehen und mit der Ernte arbeiten. Und hier heißt es, denn er war bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben, am Boden liegend. Wir haben dieser Welt, oh mein Gott, diese Welt ist wirklich, in diesem Punkt ist die Welt furchtbar. Gerade durch die Medien, gerade durch das Internet, gerade durch die Politik oder durch alles, was da so draußen ist, so viele unterschiedliche Meinungen, was richtig und was falsch ist. Wie du zu sein hast, ob du Mann oder Frau zu sein hast, ob du binär bist. Es gibt 100, was weiß ich, über 160 Geschlechter mittlerweile. Ich kenne nur zwei, aber man hat 160 entdeckt in den Menschen an Geschlechter. Das ist eine Verwirrtheit und der Mensch ist verwirrt. Als ich in Australien war, bin ich aufgestanden. Ich war an der Bushaltestelle und an der Bushaltestelle saßen zwei Kerle und die haben schwarze Kleider angehabt, Frauenkleider angehabt. Ich dachte, so interessant, komm, ich fange mal ein Gespräch an. Und habe ich gefragt, was seid ihr denn? War meine Frage. Und dann so seid ihr Mann, Frau oder binär? Und dann sagt sie, ja, binär, das passt schon, es geht schon in diese Richtung. Was immer das bedeutet, ich habe es nochmal gehört, einfach nur benutzt, binär. Verwirrt. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich bin auf der Suche nach mir selbst. Die Menschen sind am Verschmachten. Und wir müssen zu diesen Menschen gehen, aus der inneren Bewegung heraus. Nicht, weil ich sage oder jemand gesagt hat, du musst gehen. So funktioniert Christentum nicht. Christentum funktioniert, ich werde erfüllt von der Liebe Gottes. Und dann gehe ich aus dieser Erfüllung heraus, aus der Dankbarkeit heraus. Ich vergebe nicht, weil ich vergeben muss, sondern ich erfahre Vergebung von Gott und dann vergebe ich einem Menschen. Das ist das Evangelium und wir haben zu wenig von dieser Gemeinschaft mit Gott, weil wir so abgelenkt sind mit Medien, mit Problemen und Sorgen und Schwierigkeiten, dass wir nicht mal richtig auftanken können bei dem lebendigen Gott. Wir haben solche Durststrecken von der Beziehung, Gemeinschaft mit Gott bis zur nächsten Gemeinschaft mit Gott. Wir lassen so viel Zeit verstreichen. Ja, das ist so schade. Ich hab letztens, als ich dann vor 2 Wochen habe ich diesen Gebetsdienst gehabt, da habe ich hinten gesessen und habe dann gebetet und so weiter und so fort. Und dann plötzlich im Gebet merkte ich plötzlich, dass sich die Gegenwart Gottes in meinem Leben eingestellt hat. Und ich habe plötzlich Ehrfurcht bekommen. Ich war so umarmt und geliebt zur gleichen Zeit. Manchmal erlebt man ja sowas im Gebet, ne? Und dann ist mir bewusst geworden, wie viel ich doch ohne Gegenwart Gottes rede. Wie oft stehe ich hier und sage, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wirst du diesen Frieden haben, habe aber diesen Frieden selber gerade nicht. Mir fehlt die Realität. Ich rede aus der Erinnerung, aus der Vergangenheit, damals vor 2000 Jahren, als ich mich bekehrt habe. Das war so schön. Wenn du an Jesus glaubst, ich müsste eigentlich sagen, dann wirst du es auch einmal schön haben, dann nie wieder. Wir wurden zur Fülle eingeladen. Werdet voll Heiligen Geistes, als eine Anweisung des Paulus. Werdet voll Heiligen Geistes erfüllt. Und da heraus, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, die Menschen, die wurden bedroht und die hatten Schwierigkeiten und sie haben gebetet und dann wurden sie voll Heiligen Geistes. Und dann gingen sie raus, aus der Fülle heraus, aus dem Erleben heraus, gingen sie und haben den Menschen verkündigt. Ich weiß nicht genau, ob ihr schon bei uns in dem Haus der Geschichtenerzähler wart. Ihr müsst mal unbedingt mal vorbeischauen. Wir müssen mal Johann und Doro Peters besuchen. Wenn ihr wahre Geschichten hört, Johann Peters war als Radioevangelist lange Zeit unterwegs Und damals Kommunismus, das war, es gibt keinen Gott, der Staat ist der Gott. Und jahrelang hat er in dieses Mikro reingeredet, ohne irgendeinen Menschen zu sehen. Aber dort ist die Botschaft des Evangeliums auf verschmachtete Herzen gestoßen. Menschen haben sich bekehrt, Menschen haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Aber man hat gedacht, Kommunismus, nein, die wollen nichts von Gott wissen. Im Gegenteil, dort gibt es einen Hunger. Gab es einen Hunger und heute gibt es diesen Hunger auch, der heutigen Zeit. Und wisst ihr was? Genauso wie hier, wie diese Flaschen. Übrigens, Johann, du hast dann, nachdem die Mauer gefallen ist, viele Briefe bekommen, richtig? 1.000 oder wie viel waren das? In einem Jahr 60.800. Oha, Kommunismus, sie wollen nichts von Gott wissen. Da kam hier ein Echo zurück. Jahrelang reingesprochen, keine Frucht gesehen und plötzlich entsteht sowas. Das war auch eine gehende Herzenshaltung. Ich gehe mit dem Radio nach Russland. Dann kam dieses Feedback zurück. Ja, ich war heute so am Duschen und dachte so, wir Menschen sind ja alle individuell. Also ich habe ja 4 Töchter, eine Ehefrau und ich bin ein Mensch, der nur ein Duschgel benutzt und das war's. Aber dort gibt es immer wieder was Neues. Immer mit neuen Namen, Wohlfühl und dann Wohlfühl einmal reinreiben überall und so ein Zeugs. Ne? So. Hier zum Beispiel individuell ein Anti-Fritz für widerspenstiges Haar. Also eine Frau, die das Gefühl hat, oh, meine Haare sind widerspenstig. Ja? Und diese Firma hat sich Gedanken gemacht, wie können wir diese Leute erreichen, die widerspenstiges Haar haben. Dann haben sie dieses Ding entwickelt, das draufgeschrieben und dann haben sie sich Mühe gegeben. Sie haben das Produkt nicht nur geheim gehalten irgendwo, sondern haben Marketing betrieben, haben Werbung gemacht. Eine Frau läuft vorbei, schnüffelt daran, schaut drauf, widerspenstiges Haar, das bin ich, ich brauche das. Oder hier, das hier, das ist auch ganz interessant, habe ich noch nie gesehen. Das hat Josef beim Michel in der Schule zu Geschenk bekommen. Das habe ich gedacht, boah, da hat jemand praktisch gedacht. Erstens eine riesige Packung XXL. Dann hier 5 in 1. Du kannst damit deinen Körper waschen, dein Gesicht waschen, deine Haare waschen und du kannst dich sogar rasieren damit. Steht drauf. Und es gibt dir Feuchtigkeit und du sparst sogar noch an Neuplastik. Krass. Ja, da gibt sich jemand Mühe, eine gewisse Typ Menschen zu erreichen. Das heißt, diese Menschen haben nicht die Vision, wir warten, bis sie zu uns kommen, sondern wir gehen zu den Menschen, sogar die in der Welt machen das genauso. Und guck mal hier ist nochmal fruchtiges Duschgel. Also steht da drauf, nichts zum Verzehr geeignet, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall steht hier drauf, oh, und das ist wir müssen mal solche Dinge erschaffen mit Bibelfersen. Zum Beispiel nimmst du, für den Herrn ist nichts unmöglich. Oh, heute nehme ich mal und reib mir das mal ein, so, für den Herrn ist nichts unmöglich. Und hier steht drauf, was dich berührt, wird ein Teil von dir. Wenn das mich berührt, wird das ein Teil von mir. Ich habe gedacht, wenn Jesus mich berührt, dann wird er ein Teil von mir. Und genauso wie diese unterschiedlichen Sachen sind, ein Mensch reicht nicht aus. Es gibt nicht ein Duschgel für alle. Ich habe schon mit meinen Töchtern und meiner Frau diskutiert. Ich sagte, warum habt ihr Zehntausende davon? Wir können nicht mal das Fenster öffnen, um zu lüften im Badezimmer. Warum haben wir so viele davon? Reicht nicht eins? Nein, das geht nicht. Und dann wird mir wissenschaftlich erklärt, warum sie das alles brauchen. Und genauso auch du, Gott hat dich mit deiner Story ganz besonders geschaffen. Ich kann nicht jeden Menschen ansprechen. Ich kann auch nicht jedem Menschen begegnen. Einige hier haben vielleicht sogar eine Antisympathie mir gegenüber. Sie respektieren mich als Bruder, als Christ. Sie versuchen mich zu lieben, aber der ist sehr hart. Man ist sehr schwer, ihn zu lieben. Und da habe ich nicht mehr so den Zugang. Aber vielleicht hast du den Zugang, um mit diesen Menschen zu reden, diesen Menschen zu erbauen. Vielleicht bist du für die Widerspenstigen gedacht. Ja? Vielleicht bist du auch, ja, keine Ahnung hier, der alles drin hat, ne? Frisur, Haare, Gesicht, Körperfeuchtigkeit und alles Mögliche. Du bist individuell geschaffen mit der Story von Gott. Und genauso auch hier, Jesus innerlich bewegt, nahm diese 12 Jünger, gab ihnen Vollmacht. Gott gibt dir Vollmacht. Er gibt dir eine Geschichte. Du hast ein Erleben. Du hast schon irgendwo gebetet, irgendwas erfahren. Dein Bekehrungserlebnis. Da gibt es so viel Reichtum in dir. Nur es kommt nicht raus, wenn wir nicht gehen. Wenn wir nicht zueinander gehen, uns gegenseitig ermutigen. Lass uns nicht mehr warten, bis dieses Zimmer gefüllt ist. Das Zimmer wird sich automatisch füllen. Lass uns lernen, zu den Menschen zu gehen. Lass uns kreativ werden, uns fragen, wie können wir gehen, damit Menschen diese Liebe erfahren können. Jesus ist innerlich bewegt über die verschmachteten Menschen, über den Zustand der Menschheit. Er kann nicht gleichgültig an vorbeigehen. Wenn du ein Mensch bist, der genauso gerade am Boden liegt, und am Boden liegen heißt hier, es gibt viele sogenannten falschen Hirten, aber es gibt keinen wahren Hirten. Diese ganzen Stimmen in deinem Kopf, die dir sagen, was richtig und was falsch ist, und alle führen dich in die Irre. Und er sieht dich in diesem Zustand am Boden liegen, weil du keine Entscheidung treffen kannst, weil du nicht weißt, wo es lang geht. Du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann ist das Herz Jesu innerlich bewegt. Er ist innerlich bewegt über deinen körperlichen Zustand. Er ist innerlich bewegt über deinen seelischen Zustand. Und er möchte dir begegnen. Und er möchte uns zurüsten, um einander zu begegnen. Eine andere Stelle, die sehr ähnlich klingt, das ist in Johannes-Evangelium Kapitel 4. Da möchte ich euch was anderes zeigen, was wir oft nicht sehen. Da geht Jesus durch Samarien hindurch und dort muss er mit einer Frau reden, so heißt es in der Bibel. Gott führt ihn auf diese Art und Weise. Er muss mit einer Verschmachteten, mit einer am Boden liegenden Frau reden. Das ist das Herz Gottes. Gott will ihr begegnen. Und dann hat er ein Gespräch mit dieser Frau. Die reden über Wasser, aber eigentlich nicht wirklich über Wasser, sondern über ewiges Leben. Und am Ende erkennt diese Frau, dieser Mensch, mit dem ich gerade rede, das ist der Christus, das ist der Messias. Und die lässt ihren Krug stehen, den sie mit Wasser dort füllen wollte, diesen Behälter, und geht in die Stadt. Und eigentlich scheint sie wohl eine Frau zu sein, die nicht so beliebt ist, aber das ist ihr plötzlich egal. Sie geht hin und sagt, hey, ich habe den getroffen, der wusste alles über mein Leben. Der hat mir alles gesagt, was da ist. Kommt und seht, ich glaube, das ist der Messias. Das ist der, auf den wir warten die ganze Zeit. Das ist doch wo man uns versprochen hat, dass wir Heilung finden, dass wir Errettung finden. Er wird uns herausführen aus der Dunkelheit. Ja? Und dann gehen die ganzen Menschen und jetzt passiert Folgendes. Vers 27, Kapitel 4, da heißt es, und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Also Mann und Frau haben so auf der Straße keinen Kontakt gepflegt. Und sie wunderten sich, what? Was ist das denn? Also ein Rabbi, er redet mit einer unreinen Frau, die wir verachten eigentlich im Judentum, weil das war so ein Nebenvolk hier, so Abtrünnige. Und sie wunderten sich und dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Also sie hinterfragten Jesus nicht, aber haben diese Frage im Kopf gehabt. Die Frau ließ nun ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie gingen zur Stadt hinaus und kamen zu ihm. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Also schon gut und herzlich, sie kümmern sich um die Bedürfnisse Jesu. Aber was sie nicht erkennen, sie erkennen den Moment nicht. Sie erkennen nicht, was gerade passiert. Sie erkennen nicht, dass da gerade eine kleine Erweckung passiert. Eine große Erweckung. Dass Menschen hier gleich demnächst zur Erkenntnis kommen. Jesus hat sich Zeit genommen für eine einzige Frau. Eine ganze Stadt kommt in Bewegung, in Berührung. Und sie denken nur ans Essen. Sie denken nur an ihr eigenes Bedürfnis. Das kennen wir doch, oder? Wie oft drehen wir uns eigentlich, obwohl Gott wirken möchte, was tun möchte, um unser eigenes Bedürfnis die ganze Zeit. Und Gott tut gerade was Großes. Ja? Und dann heißt es hier, also, er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand was zu essen gegeben? Diese Frage, also wie, jemand hat schon sein Grundbedürfnis sozusagen nach Essen gestillt? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt er nicht, es sind noch 4 Monate und dann die Erde kommt. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an. Sagt hier, hebt eure Augen auf. Ja, und dann sagt er hier, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Denn sie sind schon weiß zur Ernte. Sie sind ihre Augen sind auf den Magen fokussiert, auf ihre Nöte fokussiert. Das ist das Erste, was wir machen müssen, ist unsere Nöte stillen. Jesus hat einen ganz anderen Fokus. Er sieht die Ernte und er sagt zu ihnen, hebt eure Augen auf, denn die Ernte ist schon weiß. Liebe Gemeinde, es ist Zeit für uns, die Augen aufzuheben, denn die Ernte ist schon weiß. Wir denken doch nicht, dass der Krieg in der Ukraine spurlos an den Herzen der Menschen vorbeigeht. Wir denken nicht doch, dass die Corona-Zeit spurlos an den Menschen vorbeigeht. Wir denken doch nicht, dass die ganzen Gender-Ideologien und die ganzen Dinge, die die Politik weitergibt, diese ganze Verwirrung, dass das spurlos an den Menschen vorbeigeht. Die Menschen sind in Not, sie haben Angst, sie brauchen Sicherheit. Auch wenn sie defensiv sind, auch wenn sie sich wehren, das Grundbedürfnis ist da, genauso wie bei uns auch. Jedes Mal oder oft in meiner Vergangenheit, wenn es mir schlecht ging, hat es der Herr oft so geführt, er hat mich aufgebaut, dadurch, dass er plötzlich einen Menschen nicht aus der Kirche, sondern aus der Welt treffen lassen hat. Und da habe ich mit diesen Menschen Gemeinschaft gehabt. Und da habe ich gedacht, oh meine Güte, wie gut geht es mir eigentlich. Wie viel Liebe habe ich in meinem Leben. Dieser Mensch hat gar nichts. Da ist ja alles brach. Da ist alles kaputt. Da ist Unordnung ohne Ende. Und du weißt nicht mal, wo du anfangen sollst, das zu reparieren und flicken und so weiter und so fort. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Augen erheben, denn die Ernte ist reif. Dass wir eine gehende Gemeinde werden, dass wir gehend werden, dass wir in diesem Bereich suchen, nicht mehr mit unserem Mangel sich beschäftigen, mit unserem Minus beschäftigen. Denn der Herr hat alles schon erfüllt. In Dankbarkeit das annehmen, was er uns gegeben hat. Gemeinschaft mit ihm haben, pflegen diese Gemeinschaft. Die Handys wegschmeißen, Fernseher wegschmeißen, das, was uns von ihm trennt. Ganz oft ist es bei mir so, wenn ich so eine Tür geöffnet habe, die mich gefangen nimmt. Und ich habe erst dann, wenn ich die Sache aus meinem Leben rausgeräumt habe, stellt sich dieser Friede Gottes bei mir wieder automatisch ein. Das, woran ich mein Herz hänge, das muss raus aus meinem Leben, damit Gott in meinem Leben wirken kann. Ich hoffe, dass wir eines Tages auch vielleicht nicht nur 60.800 Briefe bekommen in einem Jahr, aber dass wenn wir anfangen, diese Schritte zu machen, wisst ihr, wenn wir lange es nicht gemacht haben, oder wenn wir es noch nie gemacht haben, werden wir viele Fragen haben. Das ist selbstverständlich. Zum Beispiel, wenn ich eine Diät machen möchte und ich habe noch nie eine Diät gemacht, ich werde sofort Fragen haben, wie mache ich eine Diät? Esse ich gar nichts mehr? Esse ich doch was? Oder da muss ich studieren, ich muss mich bewegen, ich muss aktiv werden, ich muss Wissen sammeln, ich muss mit Menschen reden. Oder wenn ich noch nie Sport gemacht habe, noch nie in einem Fitnessstudio war, dann sind die ersten Schritte schwer. Dann gehe ich in das Fitnessstudio und denke so, okay, wo fange ich denn überhaupt an hier? Dann brauche ich Informationen, ich muss mich damit beschäftigen. Genauso auch wir als Gemeinde, mit diesen Fragen müssen wir uns beschäftigen. Wie können wir zur Gemeinde gehen, zu uns gehen, aber wie können wir auch zu den Menschen gehen, die verschmachten, die in Not sind, die eine Seelennot haben, die gerade so, so, so riesig und so groß ist. Und wenn die Menschen diese Liebe von uns spüren werden, sie wird Anklang finden. Wenn wir anfangen, für Menschen zu beten, mit Menschen zu reden, ihre Nöte zu sehen, dann werden Menschen sowas sagen, wie sie auch zu mir das gesagt haben, kleine Hingabe, nicht viel gemacht. Warum macht ihr sowas? Warum macht ihr sowas? Warum verbringt ihr Zeit mit uns? Ich verstehe das nicht. Mein Kopf kennt das nicht, dass fremde Menschen sich um uns kümmern. Liebe Gemeinde, ich möchte uns ermutigen, dass wir anfangen, neu zu beten. Lass uns beten. Auf der einen Seite sagt Jesus hier, wenn wir zurückkehren zu Matthäus Kapitel 9, da sagt er auch, die Ernte ist weiß. Die Ernte ist reif. Die ist da. Und er sagte, bittet den Herrn. Bittet den Herrn. Er sagt, bittet. Das heißt, dieses Problem kann nur durch Bitten gelöst werden. Dass Mitarbeiter aufstehen, die gehen. Und dann zur gleichen Zeit in den nächsten Versen sagt er, ihr geht. Auf der einen Seite bitten, Herr, schenke Arbeiter. Aber auf der anderen Seite sagen, Herr, hier bin ich. Ich will von dir gesandt werden. Ich will mich nicht mehr nur um mich selbst drehen. Sondern ich möchte den Nöten anderer Menschen mit dem Evangelium, mit deiner Liebe begegnen. Und so möchte ich dich heute einladen, wie ich auch mich selbst auch prüfe. Mich selbst prüfe und an meiner Vision arbeite. Arbeite an deiner Vision. Lass uns die Vision Jesu Christi in unserem Leben haben. Und wenn du verschmachtet bist, wenn du hungrig bist, wenn du verzweifelt bist, dann ermutige ich dich heute, komme zu unseren Gebetsleuten, komme auf sie zu. Und betet für die Not und das Problem, das ihr in eurem Leben habt, damit wir den lebendigen Gott erfahren können, damit wir ihm eine Chance geben, in unser Leben hineinzuwirken. Du bist wunderbar und du bist wertvoll und du bist einmalig geschaffen und Gott möchte dich mit deiner Eigenart gebrauchen, um für andere Menschen ein Segen zu werden. Amen. Ich möchte mit uns zusammen noch beten. Herr Jesus, du siehst die Ängste, die wir haben, Ängste, anderen Menschen zu begegnen. fremden Menschen zu begegnen, wenn wir schon darüber nachdenken, wie kann ich gehen, wohin kann ich gehen, wie können wir den verschmachtenden Menschen begegnen, Herr, dann haben wir so viele Fragen und dann schmeißen wir sogar auch das Handtuch, weil wir nicht wissen, wie wir anfangen können. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du von oben her, vom Himmel her, durch deinen Geist uns einen neuen Geist schenkst, Herr, eine neue Freude schenkst, dass du unsere Herzen innerlich bewegst, Herr, dass wir deine Liebe, die wir empfangen und erfahren, weitergeben können. Zuerst an uns selbst, zuerst an die Gemeinde, aber auch an den Menschen, der draußen ist, der im Verschmachten ist. Ich bitte dich, dass du uns allen Namen eingibst, Herr. Vielleicht Namen, die du schon lange in unserem Herzen erwähnst, Herr. Dass wir anrufen, dass wir eine neue Herzensbewegung haben, um uns um die zu kümmern, die dich wirklich brauchen. Sei es ein nettes Wort, sei es das Evangelium direkt, Herr. Sei es ein Gebet, Herr. Herr, mache uns zu deinen Jüngern, dass wir fähig werden, deine Liebe weiterzugeben. Im Namen Jesu. Amen.